Wir haben eine coole Zeit vor uns und hinter uns gehabt. Wir leben mitten in diesen 50 Tagen zwischen Ostern und Pfingsten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wir leben mitten zwischen diesen Tagen zwischen Ostern und Pfingsten. Und kommenden, ich habe meine Ranger gestern gefragt, wir hatten Ranger im Stadtwald und wir haben unsere Jungs gefragt, ey, was ist Donnerstag? Pfingsten, kam noch nicht mal Vatertag. Aber sei guter Dinge, wir haben sie aufgeklärt, jetzt wissen sie Bescheid. Himmelfahrt, sie wissen, was Himmelfahrt ist. Und am Donnerstag ist Himmelfahrt. Unser Jesus Christus ist uns schon vorweggegangen. Amen. Er ist da und er bereitet Wohnungen für dich vor. Und seine Zeit kommt, um seine Church, seine Gemeinde, oh, ich darf nicht Church sagen, wir sind in Ostdeutschland, muss Deutsch sprechen jeweils, seine Gemeinde wird er zu sich nehmen für ewig. Ich habe eine Frage, hast du dir die vielleicht auch schon mal gestellt? Warum hat Jesus 40 Tage gebraucht? Ich meine ernsthaft, hätte er nicht auferstehen können und ein paar Tage unterwegs sein können, Hallo sagen können und dann zack, ab in den Himmel. Warum hat er 40 Tage auf dieser Erde verbracht? Und ihr habt ja alle, die meisten von euch, einen freien Tag in dieser Woche, ja, und ich mache euch Mut. Es ist gar nicht so viel, dass ihr... Am besten, ihr holt euch die Ranger-Bibel. Ich bin ein Liebhaber geworden der Ranger-Bibel. Vor Jahren kam und mein Bundesleiter Peter Lehmann von den Neuen Rangers zu mir und sagte, Sigi, ich lese nur noch in der Ranger-Bibel. Und ich dachte, Alter, ich bin Pastor. Nimm eine gescheite Bibel zur Hand. Ja? Elberfelder, ohne die kommt man ja nicht in den Himmel. So dachte man zumindest noch in den 90er Jahren. Nein, aber ich habe mich so verliebt in diese Ranger-Bibel und ja, Klaus, du weißt, von was ich rede, wenn Klaus in unserem Bibelkreis da angefangen hat, der hörte gar nicht mehr auf, der kriegt leuchtende Augen. Diese Bibel ist so aktuell, so cooles Deutsch. Greift dir mal eine, kauft dir noch eine, kostet nur 6 Euro, glaube ich, hier. Und dann lies mal die Berichte unter der Frage, warum musste Jesus 40 Tage hier auf dieser Erde sein? Das ist nicht viel, das sind immer die letzten Kapitel. Das letzte Kapitel von Matthäus, von Markus, letzter Kapitel von Lukas, zwei letzte Kapitel von Johannes und das erste Kapitel der Apostelgeschichte. Das kriegst du hin in dieser Woche. Und wenn du ein bisschen Zeitdruck rausnimmst, dann wirst du begeistert und gesegnet werden durch das Lesen dieser Berichte. Ich will uns da hineinführen heute Morgen. Warum 5 Wochen mit den Jüngern? Wir wissen, wenn ihr so die Bibel ein bisschen kennt, dann wissen wir, Jesus hatte einen Auftrag, er erklärte ihnen die Schriften. Er erklärte ihnen nochmal, was passiert ist, warum es passiert ist, was passieren wird, warum es passieren wird. Er erklärte ihnen die Schriften. Dann gibt er ihnen Visionen. Er sagt, Freunde, predigt das Evangelium, denn das verspreche ich euch, das kommt bis in die letzten Winkel dieser Erde, das kommt dahin. Er nimmt Zeit und er bringt diese Vision, die wir jetzt 2000 Jahre sehen, er bringt sie auf den Punkt in diesen 40 Tagen. Er sagt, Kraft des Heiligen Geistes wird kommen. Es wird euch Gott zur Verfügung stehen. Ich lasse euch nicht alleine. Und dann, ihr müsst nicht genau wissen, wann der Vater mich wieder schickt. Das müsst ihr nicht wissen. Auch wichtig für heute. Das müssen wir nicht im Detail klären. Vor, mitten, nach der Trübsal. Völlig wurscht. Wir müssen nur wissen, er kommt. Er kommt. Und wir müssen bereit sein und uns bereit machen und vorbereitet sein und ihn lieben und das Evangelium verkündigen. Bis dahin, sagt Jesus, verkündigt. Tauft die Menschen. Ich lade dich ein, wir planen am 18. Juni eine Taufe, wo auch immer, an der Elbe oder hier, ist wurscht. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nicht länger warten und da sind coole Leute da. Ich sag's euch, es sind coole Leute, die Jesus im letzten Jahr zu sich geführt hat aus dieser Region. Ich freue mich jetzt schon. Und wenn du noch warten willst, dann frage dich, warum? Und wenn Gott sagt, warte nicht mehr, dann komm, lass dich taufen im Sommer. Okay, trainiert, macht Jünger, ja, nicht Christen, Jünger, nicht Kirchenmitglieder, sondern Nachfolger von Jesus, Nachahmer von Jesus. Unter diesem Thema stehen wir. Aber da ist noch etwas, was mir aufgefallen ist in dieser Woche. beim Studieren dieser Texte. Und wir wollen mal heute Morgen viel Bibeltext lesen. Also ich bitte euch, eure Bibeln rauszuholen. Ich lese nach der Ranger-Bibel, nach der neuen evangelistischen Bibel. Und verzeiht mir, weil ich so viel Texte habe, habe ich gedacht, ich gebe dem Beamer-Team nur die Texte. Aber die haben irgendwie betet, dass unser Songbeamer da kapiert, dass die NEU endlich mal in unser System kommen könnte. Das haben die noch gar nicht drauf, die Jungs. Von den Herstellern unserer Software. Ich glaube, Wolfgang macht es an Elberfelder irgendwie, aber versucht mal mir zu hören heute Morgen, weil die Übersetzung ist richtig lustig. Wir wollen mal starten im Markus Kapitel 16. Die Story ist, da kommen die Frauen zum Grab frühmorgens am Ostersonntag, am ersten Tag der Woche und rätseln noch unterwegs, wer wird uns den Stein wegrollen, und dann sehen sie, das Grab ist offen und ein weißer junger Mann sitzt da und spricht mit ihnen, und das ist alles scary. Ja? Er sagt, der Engel sagt, erschreckt nicht, Jesus ist nicht hier, geht nach Galiläa, da ist er, wird er euch vorausgehen, und dann sich den Jüngern zeigen und dann kommt Maria, und da lesen wir jetzt ab Vers 10, da kommt Maria zu den Jüngern, den Elfen. Einer ist ja, hat sich das Leben genommen, Judas, aber 11 waren da. Schau mal das. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Ist das auch, was deine Bibel sagt? Das sind die Jünger. Das sind die 12, die 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs waren, die ihn haben predigen hören, gesehen, was er getan hat an Wundern. Und Maria kommt und sagt, ich habe ihn gesehen, er ist auferstanden. Die glaubten nicht. Vers 12. Danach zeigte sich Jesus in anderer Gestalt. Er dachte sich, naja, wenn ich nicht Jesus bin, komme ich mal anders. Vielleicht kapieren sie es dann. Zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren, ihr wisst, wer das waren, die Emmausjünger. Vers 13, sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen. Wir haben Jesus gesehen und getroffen. Doch sie glaubten nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern selbst, als sie beim Essen waren, und er rügte ihren Unglauben und Starrsinn, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn als Auferstandenen gesehen haben. Sie glaubten nicht Maria, das waren die Jünger, die Freunde Jesu. Sie glaubten nicht den Emmaus-Jüngern, allen, die ihn sahen. Darum war Jesus 40 Tage unterwegs, um ihren Glauben aufzubauen, um herauszufinden, wie der Glaube ist, wie es um den Glauben bestellt ist, und ihn aufzubauen. Und er rügt hier ihren Unglauben und ihren Starrsinn. Hätte ich auch sagen können, Jungs, ich weiß, das ist eine Überforderung. Es gab noch keine Auferstehung und ich gebe euch noch Gnadenfrist, ja? Scheinbar nicht. Scheinbar haben wir das Talent von Gott bekommen, glauben zu können oder uns auch gegen zu entscheiden. Wir switchen mal rüber zu den Emmaus-Jüngern ganz kurz, weil so schön, wie Markus das darstellt, naja, Lukas 24, Vers 25. Wie war es dann um sie bestellt? Ich meine, Jesus kommt dort, sie kapieren es nicht, sie laufen traurig, sie unterhalten sich über Jerusalem. Sie laufen 11 Kilometer von Jerusalem in die nächste Stadt, und da kommt der Fremde da, und Jesus fragt, warum seid ihr so traurig und was unterhaltet ihr euch? Und die heulen rum und erzählen das Chaos von Ostern, und sie drehen sich um und sagen, Jesus, bist du der Einzige, der nicht kapiert hat, was in Jerusalem abging? Alter! So, und erst als Jesus das Brot mit ihnen bricht, sehen sie und erkennen sie ihn. Und jetzt sagt er hier unterwegs, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Also dasselbe Bild. Die kamen dann natürlich, hey, wir haben Jesus gesehen, hey. Aber als sie ihm begegneten, war kein Glaube da. Und Jesus, seine Frage ist, warum? Und ich predige uns heute Morgen, ich bin überzeugt, das ist unser Christenzustand. Das ist der Zustand der Gemeinde Jesu auf dieser Welt. Wir sind schwer von Begriff. Ich meine, auch Petrus hat geschrieben, hat gesagt, bestimmte Wahrheiten lassen euch als Gemeinde, können wir als Pastoren gar nicht vermitteln, weil ihr so träge und so ungläubig und so schwer geworden seid im Hören. Ihr seid gar nicht mehr da. Wo ist euer Glaube? Das scheint eine ewige Baustelle in unserem Leben, in unser aller Leben zu sein, Glauben wachsen zu lassen. Und Glauben für was? Wir können diese Berichte der Bibel, des Neuen Testamentes unter dieser Fragestellung mal lesen. Was lehrt Jesus, sollen die Jünger glauben? Und ich bringe euch heute Morgen drei Aspekte aus einigen dieser Geschichten. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um das noch weiter zu entwickeln. Und das erste ist, dass Jesus seine Jünger in diesen 40 Tagen lehrt und auch uns immer und immer wieder, bis er kommt, glaube, dass Jesus wirklich Gott ist. Ich meine, dass er der Herr ist. Wir glauben nicht an drei Personen, wir glauben an eine Person, die sich offenbart im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Jesus ist 100% Gott und Gott ist der Herr und der Schöpfer und der die Welt in seiner Hand hält. Der unser Leben am Anfang gibt und ein Ende gibt. Er ist omnipräsent, er ist übernatürlich. Und das will Jesus, dass der Glaube daran geweckt wird. Ich belege das mal mit einer anderen Geschichte. Es gibt da diese Story, wo Jesus den Unglauben der Jünger auf gleicher Weise begegnet. Wir lesen da mal rein. Die Situation ist, dass Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes gerade auf dem Berg sind und ihnen dort Elia und Mose begegnen. Die haben gerade eine abgefahrene Zeit. Und jetzt kommen diese vier mit Jesus dort runter. Die anderen Jünger waren unten am Berg. Und jetzt kommen die vom Berg runtergelaufen und sie hören den Tumult und sie sehen den Tumult und sie gehen da in die Menge rein, in Markus Kapitel 9, Vers 14. Als sie jetzt wieder zu den anderen Jüngern kamen, fanden sie diese von einer großen Menge umringt und im Streit mit einigen Gesetzeslehrern. Die stritten sich. Als die Leute Jesus sahen, wurden sie ganz aufgeregt und liefen auf ihn zu und begrüßten ihn. Und Jesus, worüber streitet ihr euch denn? Fragte er sie. Einer aus der Menge erwiderte, Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hierher gekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer wenn dieser Geist ihn packt, zerrt ihn zu Boden. Er hat dann Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Vers 19, Jesus, was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht? Sagte Jesus zu ihnen, wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir, ich liebe diesen Satz. Ja, da ist dieser belastete Mensch. Und Jesus macht da gar nicht Panik, sondern sagt, bring ihn her zu mir. Komm, Jünger, bringt ihn zu mir, wenn ihr es nicht checkt. Und sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Und wenn wir weiterlesen, fängt Jesus an, mit dem Mann zu sprechen. Also ihr müsst euch diese Szene vorstellen. Dieser kranke Mensch fängt an zu manifestieren. Er schreit und er liegt da, die Leute stehen da rum. Und Jesus spricht mit dem Mann und sagt, wie lange geht das jetzt schon hier? Ja, das ist schon von Geburt an und so. Und den anderen Kindern von dir geht's gut und so. Und deine Frau, alles okay und so, habt ihr gefrühstückt, ja. Er nimmt von diesem Geschrei überhaupt nicht Notiz. Nicht, dass wir es falsch verstehen. Dem Menschen ist Jesus nicht, der Mensch ist Jesus wichtig. Aber er gibt der dämonischen Kraft und Power keine Aufmerksamkeit. Er demonstriert, was wir auch leben müssten. Ja, die Dunkelheit dieser Welt nimmt uns viel zu sehr in Anspruch. Und wir fixieren uns. Oh, ist das böse. Oh, ist das schlimm. Und was der Feind alles tut. Ja, Jesus interessiert es nicht, weil er ist Gott. Er ist Herr. Und Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, wird von Neuem geboren und ist nicht mehr von dieser Welt. Er ist Gottes Kind. Er schenkt dieser dämonischen Kraft keine Beachtung. Erst als die Menschen merkten, oh, was ist denn da los? Boah, das müssen wir uns angucken, so diese Schaulustigen, ja, beim Unfall. Dann ging Jesus ganz schnell hin, sagt, verstumme, fahr aus. Damit die Menschen nicht noch den Teufel verehren. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt der Punkt. Der Mann spricht ihn an. Vers 22. Und sagt, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du etwas kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist doch mal ein Gebet, oder? Das ist doch mal ein Gebet. Aber Vers 22, was sagt Jesus hier? Er sagt, Moment mal, was hast du gerade gesagt? Wenn du etwas kannst, mit anderen Worten, wenn du etwas kannst, ist nicht die Frage hier. Die Frage ist nicht, ob ich als Gott etwas kann. Die Frage ist, ob du glaubst, dass ich kann. Das ist, was Jesus seinen Jüngern vermitteln will. Es ist nicht die Frage, ob Gott auferstehen kann von den Toten. Die Frage ist, ob du glaubst, dass er auferstanden ist. Es ist nicht, dass Gott wundert, die Frage, ob Gott Wunder tun kann. Es ist die Frage, ob du glaubst, dass er für dich Wunder tun will. Das macht Jesus hier ganz deutlich. Das war auch die Frage im Paradies. Sollte Gott gesagt haben? Immer Gott in Frage stellen. Aber er ist Gott. Das war das Problem der Jünger. Sie konnten nicht verstehen, wie geht das Auferstehen? Wie geht das Wunder tun? Wie geht das, dass ich frei werde? Was passiert in der Taufe, dass ich erlöst werde? Ja, weil Gott Gott ist. Und der Vater sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das meint, Herr, ich glaube, gib mir noch mehr Glauben. Das, was wir gesungen haben heute Morgen, das ist ein cooles Gebet. Herr, ja, ich glaube, aber gib mir bitte noch mehr Glauben. So möchte ich unterwegs sein. Das soll mein Gebet sein. Und dann Vers 28. Als Jesus später im Haus allein war, fragten ihn die Jünger, jetzt haben wir doch mal eine Frage, Jesus, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Solche Geister, sagt Jesus, und das ist der Punkt, können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Nur durch Gebet. Ausgetrieben werden. Das heißt, Glaube, unserem Glauben müssen Taten folgen. Jakobus schreibt ein ganzes Buch darüber, dass Glaube ohne Werke tot ist. Glaube muss eine Aktion haben. Jesus sagt, ohne Gebet wird nichts passieren. Gebet ist Arbeit. Gebet ist Aktion. Gebet ist die Antwort auf Glaube, dass Gott sagt, bete und es wird passieren. Und wer nicht betet, hat keine Aktion und dieser Glaube ist fruchtleer. Glaube muss Aktion haben. Die Stories in den 50 Tagen hier bis Pfingsten sind gefüllt mit Aktion über Aktion über Aktion. Jesus fordert die Jünger heraus, Aktion zu ihrem Glauben zu setzen. Go Mans! Was wir jetzt haben, 60 Millionen Menschen beten für 5 Personen in ihrem Umfeld. Müssen Taten folgen. Beten, ja. Gib mir einen Zettel, ich fülle 5 aus und dann beten wir. Und dann einladen, ins Gespräch kommen, nee, ging nicht, ich habe Angst, ich weiß nicht, vielleicht ziehe ich einen Zettel doch lieber zu. Beten ja. Aber wenn wir beten, dann kommen wir in Aktion. Glaube heißt Aktion. Petrus und die Jünger sind im Boot auf dem See Genezareth, mitten im Sturm. Und Jesus kommt über das Wasser gelaufen. Das ist scary. Das haben die auch noch nicht erlebt. Und wir gehen mal zu Matthäus 14, Vers 25. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus dann zu ihnen. Und er dachte sich, ich nehme eine Abkürzung, ich gehe nicht um den See, ich gehe aber mal drüber weg. Und er kam über den See gelaufen. Und als die Jünger, Vers 26, ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst! Sofort rief er ihnen zu. Schaut ihr genau hin. Sofort rief er ihnen zu. Erschreckt nicht, ich bin's. Habt doch keine Angst. Da sprach Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Moment. Jesus ruft den Petrus zu, ich bin's. Petrus fragt, Herr, wenn du es bist. Ja, er hat's gerade gesagt, dass er es ist. Was ist mit den Jungs los? Jesus sagt die Wahrheit, du liest das Wort Gottes und dann tun wir einen auf. Hast du es wirklich gesagt? Das ist Glaube in Aktion oder Unglaube. Und wie geht's weiter? Jesus sagt, komm übers Wasser. Da stieg Petrus aus dem Wasser und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, Moment, haben wir nicht gerade gelesen, dass die Jünger schwer am Rudern waren, bevor Jesus kam? Der Sturm und der Wind war doch schon da. Das hat der Kerl doch schon im Boot gemerkt, dass es schwierig ist. Und jetzt geht er übers Wasser und jetzt heißt es, als er plötzlich, wir haben ja Sturm. Ich fange gerade an, Jesus zu vertrauen. Und dann, ich habe ja Sturm. Ach, du Schreck. Das ist doch genau der Ablauf in unserem Leben. Als Petrus merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand aus und hielt ihn fest und sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Hier müssen wir hinschauen. Deshalb war Jesus Ostern bis Pfingsten unterwegs, bis Himmelfahrt. Es scheint, dass wenn du beginnst, für Jesus Glaube Aktion werden zu lassen, dann spürst du viel stärker das, was vorher schon da war. Aber wenn du anfängst, für Jesus Glauben zu investieren in Form von Aktion, dann will der ewige Wille Gottes sich in der Dunkelheit unseres Problems manifestieren und durchsetzen. Und da sagt der Sturm nein. Das haben wir doch alle schon erlebt in unserem Leben. Ja? Wir fangen an zu beten und plötzlich werden die Dinge aus unserer Sicht schwieriger, schlimmer, chaotischer. Und dann kriegen wir es mit der Angst zu tun und sinken. Vorher haben wir Angst, vorher ist alles normal. Aber wenn wir ins Problem reinsprechen, was Gottes Wille ist, dann merken wir den Widerstand, dann spüren wir es. Und Jesus sagt, Freunde, euer Glaube soll wachsen. Herr, gib mir noch mehr Glauben. Wie? Der Glaube soll wachsen, oder? Wollen wir alle, dass unser Glaube wächst? Dann lies die Bibel. Dann bete täglich. Und hast du schon gemerkt, wenn du anfängst, dann merkst du, boah, der Wind kommt, der Sturm ist da. Oh, Langeweile, ich verstehe nichts. Oh, keine Zeit. Und dann kommt das Problem des Sinkens. Nicht vorher. Gott sagt, gib deine Erstlinge. Der zehnte Teil. Gib deine Erstlinge. Das Alte Testament, die Tora, ist wirklich gefüllt mit dieser Botschaft von den Erstlingen. Das Erste gehört dem Herrn. Das ist ein Geheimnis Gottes um das Erste. Die Erstgeburt, sagt Gott, gehört mir. Wir haben alle unsere Kinder dem Herrn geweiht, aber bei der ersten haben wir das ganz bewusst wahrgenommen. Gott, das ist das erste Kind, was du uns schenkst, das weihen wir dir. Hey, wenn du noch Kinder kriegen willst, das Beste, was du machen kannst in deiner Familie, ist, deine Kinder dem Herrn bei der Geburt im Kreissaal zu weihen. Sag Jesus, ich sehe sie nur als von dir, als Verwalter. Sie gehören dir. Mach das Beste in ihrem Leben daraus. Aber der zehnte. Die Israeliten waren Jahrzehnte dran gehalten, das Erste, was wächst, nicht das, was übrig bleibt. Und der Zehnte ist ja genauso. Du bekommst dein Gehalt, du weißt ganz genau, wann dein Gehaltstag ist. Wann gibst du deinen Zehnten? An dem Tag, an dem du das Gehalt bekommst? Oder gibst du es am letzten Tag, bevor du das nächste Gehalt bekommst, weil du dann nämlich berechnen kannst, was noch übrig ist vom Monat? Und Gott sagt, gib mir nicht am letzten Tag 10%, gib mir am ersten Tag 10%. Damit drückst du Glauben an ihn aus. Herr, 90% hast du mir gegeben für diesen Monat, 10% gebe ich dir als Erstling. Paulus betont, dass Jesus der Erstgeborene ist nach den Toten. Du folgst ihm, aber er ist der Erste. Gott gab ein Stück von sich selbst als Erstling hin. 10% von seinem Wesen gab er hin, um gekreuzigt zu werden für unsere Schuld. Daraus entspringt Erlösung. Und plötzlich, wenn du das begreifst, dass Segen kommt, es ist das Einzige, wo Gott sagt, prüft mich darin, ob ich euch nicht segnen werde, wenn ihr den ersten zehnten Teil, bevor ihr berechnen könnt. Wir haben es gesungen, wir wissen nicht, was kommt diesen Monat. Und Gott sagt, genau, gib mir 10% und ich prüfe mich und ich werde dich segnen. Denk drüber nach. Dann wächst unser Glaube. Lies die Bibel, bete, gib die Erstlingsfrucht dem Herrn, ganz bewusst. Und noch eins will ich bringen heute Morgen. Geh zum Gottesdienst. Und zwar als Erstling der kommenden Woche. Gib Gott, bevor die Woche anfängt, deine 10% von der Woche. Ist mir schon klar, ich habe Theologie studiert. Ich weiß, dass der siebte Tag der siebte ist, an dem Gott ruhte, nachdem er arbeitete. Die Juden feierten Schabbat als Abschluss der Woche. Aber Jesus stand auf am ersten Tag der Woche. Und mindestens wir Christen, wir können dieses Prinzip so bewusster leben, ich unterstelle uns das mal alle, mir inklusive, bewusster leben ab dieser Predigt, dass wenn wir zum nächsten Sonntag Gottesdienst kommen, wir nicht kommen aus Tradition, wir nicht kommen, weil es Spaß macht, wir nicht kommen alleine, weil wir die Leute sehen und weil wir die Gegenwart Gottes erleben, sondern weil wir der Unsichtbaren und Sichtbaren und unserer Welt klar machen, der erste Tag dieser Woche gehört dem Herrn. Ich gebe Zeit für den Gottesdienst, weil es das Erste ist, was ich tue. Und ich freue mich auf Montag, den zweiten Tag meiner Woche. Weil ich werde gesegnet werden von Montag bis Samstag, weil ich dem Herrn meine Zeit gegeben habe am Sonntagmorgen. Seid ihr noch da? Freunde, das ist etwas ganz, ganz Besonderes, dass wir zusammenkommen können als Christen in dieser Welt. Zusammenkommen können und Gott gemeinsam anbeten. Ich meine, wenn du keinen Frieden darüber hast, aus gesundheitlichen Bedenken nicht zum Gottesdienst zu kommen oder Gründe hast, medizinischer Art nicht kommen zu können, ist das völlig, völlig okay. Aber wenn es beginnt, uns zu gefallen, Gottesdienst im Schlafanzug zu feiern, dann stimmt unsere Motivation nicht mehr. Und schieb bitte nicht das Tragen der Maske. Ich komme nicht in Gottesdienst, weil da Maske getragen wird, vor. Gib Gott, was Gott gehört. Gib Gott, was Gott gehört. Hebräer sagt, verlasst nicht die Versammlungen. Auch nicht unter Corona-Bedingungen. Das ist einzigartig in dieser Welt. Es gab es nicht mal in den zwei Weltkriegen, dass Kirchen geschlossen wurden letztes Jahr. Lass uns verstehen, was das Prinzip der Erstlingsfrucht beinhaltet für Segen für uns. Wir denken immer, Gott, wenn ich noch Zeit habe, dann bete ich. Wenn ich noch Zeit habe, dann gehe ich zum Gottesdienst. Wenn mir Lust danach ist, wenn ich Geld habe, dann gebe ich ein bisschen Opfer. Gott sagt, ich zuerst. Ich zuerst. Der Zehnte gehört in die Gemeinde, damit die Gemeinde das Evangelium ausleben kann, ausstreuen kann, damit wir mehr Mitarbeiter anstellen können hier. Das ist unsere ganz große Vision für diese nächsten kommenden Jahre hier. Hab Glauben, zweifle nicht. Das ist etwas Besonderes, zusammenzukommen und die Gegenwart Gottes live zu erfahren und zu erleben. Halleluja. Und der zweite Punkt. Erstens, glaube, dass Jesus wirklich Gott ist. Und zweitens, glaube, dass Jesus dich liebt. Wir switchen rüber zu Johannes Kapitel 20, neue Geschichte. Und wir führen Johannes ein. Die Jungs sind so cool. Ist jemand hier im Raum, der kennt diese neuen Verfilmungen The Chosen? Kennt jemand The Chosen? Oh Leute, 10%. Ja, ist schon mal gut. Gehört dem Herrn. The Chosen, da brauchst du eine App dazu. Das ist so ein cooles Team. Wir fiebern als Familie schon jetzt auf die dritte Staffel, die kommt. Ich glaube, Dienstag geht's wieder los, da kommen die neuen Filme. Wir können es kaum abwarten, das sind immer so halbe Stunde. Die ersten zwei Teile, musst du ein bisschen Geduld haben, brauchst du eintauchen. Aber die verfilmen das Leben von Jesus und seinen Jüngern so aktuell, das geht dir zum Herzen. Das ist besser als Sex. Sorry, darf man das hier predigen? Oh, heute Nachmittag kriege ich wieder... The Chosen, such dir die App, ist Englisch, es gibt deutsche Untertitel, ist noch nicht ganz so einfach, aber die Filme gehen so ans Herz, wie Jesus und seine Jünger unterwegs sind. Hier Johannes 20 und jetzt wollen wir Johannes uns anhören, okay? Johannes ist der besondere Jünger, so wird er betitelt, der besondere Jünger. Mhm. Johannes berichtet jetzt, und das ist speziell. Ich liebe Johannes und seine Schriften. Und wenn du mit mir feiern willst hier heute Morgen, ich weiß, es ist schon spät, aber lass uns ein bisschen überziehen, lass uns feiern hier kurz vor Himmelfahrt. Dann lass uns die Texte lesen. Wie stellt er das dar? Er berichtet. Johannes 20, Vers 1. Früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Wer war das? Na, das war er selber. Er schreibt über sich in dritter Form. Ja, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Mhm. Könnt ihr schreiben, Maria, Petrus und ich? Mhm. Maria, Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte und sagte, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger, wer war das? Petrus und Johannes? Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, ging aber noch nicht hinein. Als Simon Petrus kam, ja, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Wollte nur noch mal betonen, Klammer auf, ich war der Erste am Grab. Ich war der Schnellere von uns beiden. Jetzt ging auch er hinein. Er sah es sich an und glaubte. Moment. Was hat Johannes anders als die restlichen 10 Jünger? Jetzt noch Vers 9 müssen wir noch, das ist funny, ja? Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Er schon. Johannes, du hast so lange in der Sonne gelegen, Alter. Aber jetzt mal ernsthaft. Was unterscheidet Johannes, dass er sehen kann, dass er es nicht erklärt bekommen braucht, dass er verstanden hat, was hier gerade abgeht? Wir haben noch so eine Stelle im Alten Testament, 4. Mose 12, Vers 3. Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Wer hat das geschrieben? Mose! Mose, Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle meine Kollegen. Alter, ist das demütig. Ich bete mehr in Sprachen als sie alle. Ja, super. Und weißt du was? Es wird stimmen. Aber Johannes schreibt dies nicht. Was schreibt er? Der Jünger, den Jesus besonders liebte. Warum schreibt er das an diese Stellen? Der Jünger, den Jesus besonders liebte. Warum? Er schreibt es nicht, um zu sagen, dass Jesus die anderen weniger liebte, sondern er hatte verstanden, dass er geliebt ist. Er hatte begriffen, dass er bedingungslos geliebt ist. Das war der Unterschied. Und das, behaupte ich, ist der Unterschied, dass ihm die geistlichen Augen des Herzens geöffnet wurden und er verstehen konnte und er sehen konnte. Und er der einzige der Jünger war, die alle anderen überlebt haben. Alle 10 sind geköpft, zersägt und so weiter, als Märtyrer gestorben. Er war fast 100 und hat die Offenbarung bekommen. Weil er verstanden hat, weil er begriffen hat, ich bin restlos, absolut geliebt. Das war der Durchbruch in seinem persönlichen Leben. Das Verständnis, Gott liebt mich. Denn Johannes schreibt wie kein anderer in seinen Briefen im Neuen Testament, Gott ist Liebe. Und die ihn lieben, müssen auch einander lieben, sonst lieben sie Gott nicht. Hast nichts verstanden. Wenn du ein christliches, heuchlerisches Leben führst, hast nichts verstanden. Wer Gott liebt, liebt andere. Und wer andere liebt, kann nur Gott lieben, weil die Liebe, die aus Gott ist, in unser Herz fließt. Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, wird sich nach meinen Worten richten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wer mich liebt, da wird Gott kommen und bei dir wohnen. Das hat Johannes verstanden. Johannes 14, 28. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Die Jünger haben sich nicht gefreut, Johannes schon. Der hat es geschnallt, weil er die Liebe Gottes verstanden hat. Und wer die Liebe Gottes versteht, der kann auch die Tora lesen. Der kann auch die Gesetzestexte lesen. Weil du liest es durch die Brille eines liebenden Gottes, nicht eines strafenden. Eines liebenden. Und Paulus, das lassen wir aus Zeitgründen, betet für seine Gemeinde in Epheser. Dritter Punkt. Glaube, dass du geliebt bist. Glaube, dass du Jesus liebst. Seht ihr den Unterschied zwischen den zwei? Das zweite ist, du musst glauben, dass du geliebt bist. Und das dritte ist, glaube, dass du Jesus liebst. Johannes 21, Vers 1. Johannes, Zitat wieder, ja? Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See Tiberias. Steig mal ein in diese Geschichte. Mach mal Kopfkino. Das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Moment, war Johannes dabei? Habt ihr ihn gelesen? Simon, Petrus, Thomas, der Zwilling genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2, die Söhne des Zebedäus? Alter, warum sagst du nicht, dass du dabei warst? Der, den Jesus besonders liebte? Nee. Kommt gleich die Auflösung. Kommt gleich. Aber da ist er, die Söhne des Zebedäus. Jakobus und Johannes waren Brüder. Und er verdeckt sich wieder, ja, und sagt, die Söhne des Zebedäus waren dabei. Aber Petrus war ja der Chaot, der sagte, ich gehe fischen. Ah, wir kommen mit, haben sie gesagt. Noch nicht ganz klar, wer das gesagt hat, wird gleich klar. Als es, Vers 4, Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Haben wir das gleiche Bild, ja? Die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Waren so 100 Meter vom Ufer entfernt. Werft das Netz vielleicht zur rechten Seite des Bootes auf, forderte Jesus sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Mindestens für einen müsste ein Déjà-vu gekommen sein. Das hatte er schon mal, dass Jesus ihn anspricht. Fahr noch mal raus. Hab die ganze Nacht gefischt, war nichts. Mach's noch mal. Ah, wenn du es bist, Herr, dann will ich's tun. Hier hat er's nicht kapiert. Aber sie taten es. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. So viele Fische hatten sie gefangen. Vers 7. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Ja, verstehe. Weißt du, was ich ihm hier unterstelle in diesen Zeilen? Warum er Söhne des Zebedäus schreibt? Menschlich hat er sich der Gruppendynamik gestellt. Im Herzen war ihm nicht wohl. Im Herzen war dem Johannes nicht wohl, weil der Ausdruck frustriert rüberkam, wir gehen wieder fischen, was sollen wir sonst machen, Messias ist weg. Im Herzen wusste Johannes etwas anderes, aber er war in der Gruppe und die Gruppendynamik ist nun mal angesagt. Aber du fühlst dich nicht wohl im Geist. Jetzt fühlt er sich wohl. Jetzt kann er davon sprechen, dass der Jünger, den der Herr besonders liebte, sagte, Petrus, Augen auf, es ist Jesus. Wie geht's weiter? Wollt ihr noch? Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Auf dem war schon Fisch. Auch Fladenbrot lag dort. Holt ein paar von euren Fischen, die ihr gefangen habt gerade, sagt Jesus. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Am liebsten hätten ihn die Jünger gefragt, wer es sei, doch keiner von ihnen traute sich, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Gleich weiterlesen. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Petrus, jetzt kommt der Punkt. Simon, Ben, Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Gewiss, Herr, antwortete Petrus. Du weißt, dass ich dich liebe. Und ihr wisst, das hat Jesus dreimal gefragt. Liebst du mich? Das will Johannes hier uns sagen. Liebst du mich? Und Petrus wusste, was er getan hat, oder? Wisst ihr es auch? Er hat ihn verleugnet. Er hat Jesus verleugnet. Er hatte noch Schamkultur. Aber weißt du, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet, das haben wir doch alle gemeinsam, oder? Alle von uns. Wir verleugnen doch immer wieder den Glauben an Jesus in unserem Zuhause, in unserer Art und Weise, in unserem Ehepartner. Verleugnen ihn in der Schule. Wir verleugnen ihn in der Art und Weise, wie wir unsere Probleme lösen oder ertrinken. Manche ertrinken ihre Probleme mit Alkohol. Und verleugnen damit die Kraft der Auferstehung von Jesus. Manche verleugnen ihn durch Filme, die sie angucken und sagen, Herr, wo bin ich wieder gelandet? Verborgene Dinge, die sie tun, Worte, die wir reden. Und Jesus stellt dir und mir eine Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Weil wenn du mich liebst, dann hast du eine Sehnsucht, mein Wort zu halten. Es geht um eine Sehnsucht tief in unserem Herzen, Gott zu gefallen. Und die drückte sich gerade im Versagen aus. Judas ging von Jesus weg. Petrus ging nach seinem Versagen zu Jesus hin. In deinem und meinem Versagen drückt sich unsere Sehnsucht aus. Gehe ich aus der Gemeinde oder treibt es mich hin zur Umkehr und zur Buße? Die Liebe bedeckt jede Menge Fehler und Sünden. Paulus sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Liebe bedeckt jede Sünde. Aber wir dürfen nur nicht den Fehler machen, Zudecken mit Verheimlichen zu verwechseln. Da meine ich nicht jetzt die großen Dinge am anderen, ich meine meine eigenen Dinge nicht verheimlichen, sondern sie vor Jesus offenbar machen. Weil wenn sie offenbar gemacht, Liebe deckt zu, nachdem sie aufgedeckt hat. Nie andersrum. Das ist eine falsche, eine große Irrlehre, dass das Gnade sein soll. Liebe deckt immer auf. Liebe denkt, steckt, nennt Schuld immer meinen Namen, aber dann deckt sie zu. Sünde muss ans Licht. Es ist ein Segen, wenn Sünde aufgedeckt wird. Das müssen wir auch endlich kapieren. Das ist ein Segen für uns. Wir denken immer, boah, ich werde zerstört. Nein, du wirst geheilt. Wenn Sünde aufgedeckt wird, verliert sie ihre Kraft. Das Spiel ist vorbei. Es ist finito. Wir schauen auf den Gekreuzigten am Kreuz auf Golgatha, hängend. Und der Anblick ist furchtbar. Mensch, Jesus hätte doch auch im stillen Kämmerlein sterben können und auferstehen, oder? Muss er da öffentlich, ekelhaft, Jesaja 53 ist ja kaum zu lesen, wie entstellt Jesus ist, da hängen öffentlich für die gesamte Welt. Die Sünde der Welt hängt dort am Kreuz, öffentlich sichtbar gemacht. Ein Theologe schrieb, es ist immer entsetzlich, unsere Sünde in ihr grässliches, entstelltes Gesicht zu sehen. Aber danach bedeckt Gnade umso mehr unser Angesicht und bringt es zum Leuchten. Gnade ist immer über dem Gesetz, aber eben über dem Gesetz. Das Gesetz hat Jesus nicht aufgelöst, er hat es erfüllt. So, die Frage heute Morgen ist nicht, ob Gott dich liebt, sondern die Frage ist, ob du ihn liebst. Ob du im Herzen mit einer Sehnsucht herumarbeitest und lebst und Familie baust und dein Leben gestaltest und stehst und fällst, sündigst und weniger sündigst. Aber da ist eine Sehnsucht im Herzen. Herr, heilige mich. Herr, ich möchte mehr von dir. Ich liebe dich doch. Die Frage ist nicht, ob Gott dich liebt. Die Frage ist, ob du ihn liebst. Die Frage ist nicht, ob Gott kann. Die Frage ist, ob du ihm glaubst, dass er kann. Wollen wir zum Gebet uns versammeln und in uns gehen, irgendwie heute Morgen. Jesus, wir danken dir so sehr für die Evangelien, dass du diese Evangelienschreiber abgesegnet hast, inspiriert hast, Herr. Vater, das lohnt sich, sich Zeit zu nehmen und dein Wort zu studieren und zu meditieren. Danke für Johannes, der glauben konnte, weil er sich geliebt wusste. Und ich bete, Vater, dass diese große göttliche Liebe in jedes von unseren Herzen fällt und dass sie sein Werk tut, Herr. Dass sie das Werk dieser Predigt heute Morgen in meinem, in unserem Herzen tut. Gott, mehr von deiner Liebe. Ich will mir sicher sein, dass ich dich liebe. Ich muss dich nicht fragen, ob du mich liebst, du liebst mich. Die Frage ist, ob ich dich liebe. Und wer dich liebt, der hält sich an dein Wort. Wer dich liebt, der bemüht sich, dein Wort zu leben in dieser Zeit. Ungesetzlich, aber mit einer anderen Brille der Liebe und der Freiheit. Es ist nicht die Frage, ob ich keinen Ehebruch begehen darf. Es ist die Frage, dass ich keinen Ehebruch begehen will. Das ist ein Riesenunterschied. Welche Energie ich aufwenden muss, um zu welchem Ziel zu kommen. Jesus, segne uns mit dieser Botschaft heute Morgen, dass unser Glaube stetig wächst, indem wir weniger die Frage stellen in unserem Alltag, kannst du, sondern indem wir mehr sagen, ich weiß, dass du kannst. Du bist mein Gott, du liebst mich. Und lass nicht locker, Herr, in unserem Herzen zu arbeiten, uns zu heiligen, dass wir als Braut vor dir erscheinen und du dich über uns freust. Segne jeden von uns in deinem Namen.